Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mandeloperationen zählen zu den häufigsten Eingriffen im Kindesalter. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Mandeloperationen übrigens deutlich zurückgegangen. Besonders drastisch fiel dieser Rückgang während des Lockdowns im Frühjahr 2020 aus. Und zwar um bis zu 80%. Aber auch danach wurden 20-40% weniger Eingriffe registriert, teilte das Wissenschaftliche Institut der AOK mit. Vor allem die Abstands- und Maskenregeln hätten dazu geführt, dass Mandelentzündungen bei Kindern seltener auftraten. Das Risiko für Komplikationen nach einer Mandeloperation, die haben sich Mediziner in den USA näher angeschaut. Sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Kinder mit komplexeren chronischen Erkrankungen nämlich ein höheres Risiko haben, an den Folgen einer Mandeloperation zu versterben. In dieser Gruppe kam es zu einem Todesfall auf 715 Operationen, so in jüngster Ausgabe eines Journals der American Medical Association nachzulesen. Professor Jörg Schipper ist Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Universitätsklinikum Düsseldorf, vielfach unser Experte hier in der Fachsendung zu Fragen aus dem HNO-Gebiet. Ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Professor Schipper, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Erstmal der Rückgang. War das eine Überraschung eigentlich von Notwendigkeiten zur Operation? Würde ich ja auch mal annehmen, nicht, dass man die da einfach hat hängen lassen und nicht operiert hat, sondern dass es auch gar nicht notwendig war.
Nein, da kommen mehrere Dinge zusammen. Einmal, wie Sie schon gerade erwähnt haben, dass die Zahl der Mund-, Nasen-, Rachenwegsinfekte deutlich zurückgegangen ist. Eben durch Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und ein zweiter war auch, dass die Leitlinie sich geändert hat im Jahre 2015, dann nochmal erweitert bis zum Jahre 2020, dass man heute sagt, eine komplette Mandelentfernung sollte man nur noch dann durchführen, wenn 6-mal im Jahr eine antibiotikapflichtige Mandelentzündung nicht zum Ziel geführt hat. Alternativ wird ja heute häufig auch eine sogenannte Tonsillotomie durchgeführt, also eine Schälung der Mandel, die deutlich weniger komplikationsreich ist.
Da sind wir bei den Beobachtungen schon aus diesem Journal. Wie weit lässt sich das auf Deutschland übertragen? Ist das überhaupt in so großem Maße hier operativ angegangen und kommt man da zu ähnlichen Eindrücken, dass es ein besonders großes Problem ist, wenn Kinder operiert werden sollen und dann aber chronische Erkrankungen haben?
Ja, also die Zahlen sind vergleichbar. Auch wir haben ähnliche wissenschaftliche Studien durchgeführt mit dem ähnlichen Ergebnis, dass Kinder mit einer entsprechenden Komorbidität, zum Beispiel mit Blutgerinnungsstörungen, mit Erkrankungen im Bereich der oberen Atemwege, höher oder größer gefährdet sind für Nachblutungen und damit für einen möglichen auch letalen Ausgang nach einer Tonsillektomie als gesunde Kinder. Diese bedürfen daher auch einer intensiveren Nachbeobachtung und sollten mindestens 5 Tage dann auch in der Klinik stationär nachbeobachtet werden aufgrund des erhöhten Risikos.
Ja, Sie haben also einen Grund dort schon genannt, das können eben halt Gerinnungsstörungen sein. Gibt es auch andere noch komplexe chronische Erkrankungen oder kann man fast ja generalisiert sagen, sehr viele chronische Erkrankungen haben irgendwie auch eine Folge fürs Immunsystem und deshalb ist es ein Problem?
Es wird ja, Sie haben ja heute auch einen Experten, habe ich gerade gehört, für Wundheilungsstörungen.
Ja, genau.
Das ist auch ein Thema, dass eben auch bestimmte Erkrankungen zu veränderten Wundheilungen führen, auch im Mund-Nasen-Rachenbereich und dadurch die Fibrinausspitzung verzögert wird und dadurch steigt eben auch das Risiko einer Nachblutung.
Das ist ja ganz besonders gefürchtet schon lange. Das erzählen die Großeltern, die Eltern und so weiter, dass immer das große Problem war. Wenn man HNO-Ärztinnen, Ärzte fragt, dann gucken die auch mit Augenaufschlag einen an und sagen, ja, das ist ein großes Problem, nämlich die plötzliche Blutung nach einer solchen Mandeloperation. Wann tritt die denn eigentlich auf und wodurch kommt das?
Sie kommt nicht durch kapilläre Blutungen, sondern das ist dann schon ein richtiges Blutgefäß, was von der HauptHalsschlagader abgeht. Bei der Operation ist es so, wenn das eröffnet wird, zieht sich dieses Gefäß zusammen durch die Muskelschicht. Also in der Arterie ist eine Muskulatur, die kontrahiert und dadurch hört die Blutung schlagartig auf. Dann bildet sich normalerweise Fibrin oder Granulationsgewebe, aber diese Muskelspannung kann sich wieder lösen, dann ist das Gefäßlumen wieder geöffnet und dann kann in dem Augenblick die Blutung wieder neu auftreten. Und das ist die gefürchtete Situation, weil dann kann in kürzester Zeit eine große Blutmenge sich entleeren. Das führt einmal zur Blutaspiration und dadurch zu einem gestörten Sauerstoffaustausch in der Lunge. Es kann zu einer Vagussynkope kommen, mit absolutem Herzstillstand. Und es kann natürlich auch zu einem entsprechenden Volumenverlust kommen, was bei kleinen Kindern ja schon im Milliliterbereich schon Folgen haben kann.
Ja, an welchem Tag tritt das dann üblicherweise auf? Wo ist das Risiko besonders groß?
Also nach deutschen Studien ist es so, dass die erste Gefahr ist 24 Stunden nach der Operation und dann die zweite Gefahr ist ungefähr der vierte, fünfte postoperative Tag.
Mhm. Gilt das für Erwachsene ganz genauso? Wir sprechen jetzt über Kinder ja vor allem, aber gilt das für Maßnahmen, die man im Erwachsenenalter durchführen würde, auch genauso?
Was der Zeitpunkt der Nachblutung betrifft, gilt das für Erwachsene genauso, ja.
Ja, Sie haben von der Alternative gesprochen, dass man nur einen Teil der Mandeln wegnimmt, also Kapp, eine Tonsillotomie macht. Ist das etwas, was sich jetzt stärker anbietet, durchsetzt auch und dieses Risiko ja nicht mitbietet, weil man die ja nicht ganz rausrupft und gar nicht an diese dieses große Gefäß kommt dann?
Also die Gefahr ist deutlich geringer. Es ist zwar laut Literatur auch schon ein Todesfall oder zwei Todesfälle beschrieben worden, allerdings nicht im deutschsprachigen Raum, nach einer Tonsillotomie. Aber die Operation ist eben deutlich schonender, weil eben keine großen Blutgefäße eröffnet werden. Man sozusagen halbiert ja die Tonsille, das Parenchym, das Gewebe, und dadurch eröffnet sich auch kein größeres Gefäß oder ein Abgang der großen Halsschlagader. Und trotzdem können Sie dadurch viel Platz schaffen im Mundbereich. Problem ist natürlich, wenn Sie eine chronische Tonsillitis haben mit einem bakteriellen Fokus, dann würden Sie ja nur eine Teilsanierung durchführen. Ja. Das heißt, der Bakterienherd oder der Fokus bleibt im Körper. Da wäre natürlich eine Tonsillotomie eigentlich nicht indiziert, sondern da müsste man tatsächlich sagen, die Tonsillektomie ist nach wie vor sinnvoll, weil man möchte den Bakterienherd ja komplett entfernen.
Ja, unter den anfangs genannten Voraussetzungen, dass alles andere versucht worden ist. Das ist natürlich heute die Leitlinie, die das auch so vorgibt. Lassen Sie noch eine Frage stellen, bitte zum Abschließend, so nach Ihren Eindrücken. Jetzt Masken weitgehend weg, es kommen Infekte wieder aller Art. Kehrt sich das gerade nach Ihren Beobachtungen wieder um? Also vermehrt Infekte und auch wieder vermehrt Probleme jetzt mit häufigen Entzündungen und auch möglicherweise zunehmender Problematik wieder, die dann zu einer OP führen könnten.
Also gefühlt, ich habe jetzt keine statistischen Daten, aber gefühlt jetzt in unserer poliklinischen Ambulanz hier in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Düsseldorf, es ist so, dass tatsächlich die Zahl der Rachenwegsinfekte wieder steigt, natürlich aber auch die Zeit der Covid-Infektionen gehen wieder langsam hoch. Also ich denke, das spricht vieles dafür, dass diese Maske doch erheblichen Schutz darstellt. Wir kennen das ja aus asiatischen Ländern, wo das ja gang und gäbe ist. Also tatsächlich scheint das eine gute protektive Maßnahme zu sein.
Also hier im Hause müssen alle gehen mit Maske noch und auch ansonsten drumherum, wo wir es nicht müssten, spazieren doch ganz viele freiwillig herum. Damit wären wir schon beim aktuellen Thema, was wir immer wieder vertiefen werden, jetzt leider die nächste Zeit noch weiter. Danke zunächst einmal für diese Ausführungen, Professor Jörg Schipper, Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Universitätsklinikum Düsseldorf. Einen schönen Tag nach Düsseldorf.